war super.
Tage besoffen. Das ist ja unfassbar. Der Borussia
Mönchengladbach. Hallo, liebe Adrenalin-Junkies und Fans der Remis-Könige der Bundesliga. Hier ist die Borussia Explained Casterclass und wir sind hier zur Nachbesprechung des Rheinischen Derbys. Bei mir ist heute Abend der Marc und ich bin der Tobi. Schönen guten Abend, Marc.
Hi, grüß dich. Vielleicht kurz zur Einordnung, wir sind ja jetzt Sonntagabend, 21 Uhr, also das Spiel liegt so gute 28 Stunden zurück. Bist du schon wieder runtergefahren mit dem Puls?
Ja, tatsächlich, ich habe, also während des Spiels war das schon krass, also die letzte Viertelstunde sehr nervenaufreibend, ohne Frage. Ich habe aber so ein bisschen... hoffentlich nicht zu früh irgendwie nach oben und nach unten. Also nach oben hätte ich nichts dagegen. Aber ich habe nach unten insgesamt so tabellarisch mit der Saison so ein bisschen abgeschlossen und war dann einfach zufrieden, dass es ein ganz gutes Spiel war. Natürlich verärgert, dass man das Ding nicht zieht, aber ich habe damit meinen Frieden ganz schnell finden können. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ja, ich muss sagen, irgendwie so beim 3-2 habe ich so im Stadion rumgebrüllt, als wären wir gerade gefühlt Pokalsieger geworden. Also da ist einiges abgefallen. Ja, und dann kriegst du halt das 3-3 und gehst trotzdem irgendwie raus und denkst dir so, ja, im Spielverlauf und so war das okay. Auch wenn du es ja kurz vor Schluss mit Haki sogar noch ziehen kannst, wo er den Lupfer dann aufs Tornetz hat. Aber irgendwie, ich weiß nicht, also... erster Eindruck war dann so, boah, hättest du mir vorher gesagt, 3-3 gegen Köln zu Hause, wäre ich da nicht so 100% mit zufrieden gewesen. Ich glaube, wie du sagst, so irgendwie, ja, es ist okay. Also es ist jetzt nicht so, dass ich voll euphorisch bin, aber ich bin jetzt auch nicht so niedergeschlagen wie nach manch anderem Unentschieden diese Saison schon.
Von daher, das 0-0 gegen Darmstadt hat sich anders angefühlt.
Da ja, definitiv. Da haben wir auch gerade so einen Punkt über die Zeit gerettet. Nee, aber irgendwie war halt so genau das Derby, was wir uns ja alle erhofft haben. So, es war Feuer drin.
Also das wäre, wenn das 4-3 irgendwie noch reingemurmelt wird am Ende, dann ist es wirklich das perfekte Derby. Dann brauche ich auch nicht über die drei Gegentore sprechen oder so. Vom Spielverlauf, Emotionalität, Szenen, die man im Derby erwarten würde, vielleicht nicht. Also das ist nicht die Blaupause für ein Gladbach-Spiel, wie ich mir das wünsche immer. Aber für gestern war das bis auf das Ergebnis eigentlich perfekt. Wenn das 3-2 gezogen wird oder 4-3, bin ich da in 100 von 100 Fällen glücklich mit. Also dann.
Aber ich glaube, wenn das Spiel 4-3 ausgeht, würden wir heute nicht aufnehmen, weil dann hätte ich noch keine Stimme. Also die wären auch weg, definitiv.
Ja, und wir müssen auch ehrlich sein. Also wir haben ja viel geschimpft auch in den letzten Wochen. Ich erinnere mich noch, Möppi hat sich irgendwo bei Twitter entschuldigt für die Leipzig-Folge, weil die zu düster war. Ja, und wir waren ja auch sehr kritisch. Und ich finde, zumindest kann man so im Großen und Ganzen, bevor wir dann in die Aufstellung starten, sagen, mir gefällt das, wenn wir schon sagen, wir sind jetzt ein bisschen auf rauf und runter bedacht, das ist unser Spiel, dann finde ich es auch gut, dann machen wir es halt. Dann sind wir die Mannschaft, wo viele Tore fallen. Und dann soll es so sein. Und ich konnte da gestern gut mit leben, auch wenn das Ergebnis natürlich zu wenig ist eigentlich. Aber dass man so ein bisschen wieder zu seiner eigenen Idee zurückfindet, dann zieh halt durch. Dann sind wir die Mannschaft 100 zu 101 Tore am Ende. Scheißegal, aber dann soll es so sein. Und das bitte beherzigen, wenn dann die nächsten stärkeren Gegner wieder kommen, dieses hinten reinstellen, das habe ich echt genug gesehen jetzt.
Ja, es ist halt krass, ne? Irgendwie so, wir haben viel im Sommer darüber gesprochen, boah, uns haben Thuram, Hofmann, Stindl und auch Benze Baini verlassen, alles, die Top-Torjäger so der letzten ein, zwei Jahre. Und dann holst du mit Schwanne einen Spieler, der ja gefühlt jetzt die halbe Saison verletzt war. Und dennoch haben wir sau viele Tore erzielt. Aber das Problem ist halt irgendwie auch, dass wir unsere Defensive nicht so richtig zukriegen dieses Jahr. Also ich meine, ich habe es gestern schon auf Twitter gepostet. Köln hat in dieser Saison gegen genau zwei Teams mehr als zwei Tore erzielt. Das war Frankfurt mit 3. Und Gladbach jetzt mit insgesamt 6 Toren, 3-1 im Hinspiel und 3-3 im Rückspiel. das ist schon irgendwie ein ganz wilder Wert, wenn man so mehr drüber
nachdenkt. Man kann das anders sagen, die haben in 8% der Saisonspiele, also 2 Spiele gegen Gladbach, 32% ihrer Tore geschossen. Oder in 23 Spielen gegen andere Gegner sind es 13 Tore. In 2 Spielen gegen Gladbach waren es 6 Tore. Also leider, leider, wenn man so die letzten 4 Jahre im Querschnitt nimmt, letztes Jahr ragt noch so ein bisschen raus mit 4 Punkten. Diese, ja, berechtigte Arroganz, die man hatte, 4 bis 6 Punkte sind gegen Köln schon mal sicher, die können wir so langsam mal ablegen. Also im Gegenteil, Köln, die können ja noch so blind sein. Gegen Gladbach reicht es nochmal irgendwie für 3 Tore. Die hatten ja noch Ljubicic gesperrt, Thielmann, glaube ich, gesperrt gestern. Spielen da eigentlich mit einem eh schon schwachen Kader, der noch geschwächt ist, und schießen dann wieder 3 Tore in Gladbach. Also ja, ich glaube, wir können mal Richtung Aufstellung schauen. Hat dich das soweit überrascht? Borussia hat es dann ja mit einer Viererkette versucht. Nicolas, Skelly, Elvedi, Wöber, Netz, Kone, Weigel, Neuhaus, Honorat, Ngumu, Jordan. Ich fand das recht erwartbar eigentlich. Oder wie hast du das gesehen?
Ja, also ich muss auch sagen, ich war erstmal sehr froh, dass wir Viererkette gespielt haben. So auf den ersten Eindruck habe ich gedacht, geil, liegt uns mehr, gerade im Offensivspiel. Also es ist generell ja auch so das Zeichen an die Mannschaft, wir wollen offensiver agieren, als wenn wir es im 3-5-2 tun im ersten Blick. Einzige, was mich extrem gewundert hat, ist, dass ja, also nicht, dass Luca Netz reingekommen ist, sondern dass dafür Itakura Platz gemacht hat. Weil, ich hätte dann doch erwartet, dass Maxi Wöber auf der Bank Platz nimmt und Itakura für ihn in der Startelf steht. Und ich glaube, man muss bei Wöber auch gestern zum Spieler testieren. Er hatte mit Sicherheit seine 1-2 geilen Momente, wo man dann auch im Nachgang sagen kann, Mega-Derby oder Mega-Derby-Moment. Ich erinnere mich an eine Szene in der ersten Hälfte, da schmeißt er sich irgendwie innerhalb von 10, 15 Sekunden 3 Duelle rein, gewinnt alle 3 und das ist geil, das wollen wir sehen. Auf der anderen Seite waren da gestern auch einige Aktionen mit Ball dabei, die echt dünn waren und war jetzt nicht sein bestes Spiel, das muss man, glaube ich, auch konstatieren.
Ja, es war, also hat mich nicht komplett überrascht tatsächlich, also das ist natürlich die Personalie, über die man am ehesten sprechen muss. Itakura hat natürlich jetzt nach den Asienmeisterschaften auch noch nicht die Form gehabt, die er vielleicht schon mal gehabt hat. Und dann denkt man sich vielleicht, Wöber ist im Flow drin, ist ein Linksfuß, den stellen wir auf. Dann kann jeder mit seinem passenden Fuß da in der Viererkette spielen, agieren. Also begründen kann man das irgendwie, aber ich habe es auch so wie du gesehen, dass es natürlich dann auch nicht nur positiv war und auch, also dass Wöber halt auch seine schwächeren Szenen drin gehabt hat, die ein bisschen überstrahlt wurden von diesen Szenen fürs Publikum einfach. Ne? Das war so. Ansonsten fand ich das auch, wie du gesagt hast, schön Viererkette, auch diese Grundordnung, erstmal so 4-3-3, 4-2-3-1, je nach Darstellung und Interpretation. Glaubt, dass das vielen Spielern auch besser liegt, die dann im übrigen spielen, also Franck Honorat, finde ich eigentlich, der blüht immer mehr auf, je mehr der dann von seinen Wingback-Aufgaben befreit wird, hat ja auch ein Tor geschossen gestern und ist einfach offensiv viel präsenter, finde ich, als in dieser 5-3-2-Rolle. Und Ngumu kann man wieder stärker bringen, seit man mit der Viererkette wieder mehr agiert, auch nicht mehr wiederzuerkennen. Also das gefällt mir auch gut. Und dass Flo Neuhaus so stark wieder performt und zurück ins Team gefunden hat, auch eine coole Geschichte, finde ich.
Ja, ich glaube, gerade über Letzteren müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal auch einzeln sprechen. Ich weiß gar nicht, wie hast du dich gefühlt? So, also Köln geht ja früh in Führung durch Alidou, als er sich im 1-1 gegen Netz durchsetzt und dann ja aus relativ spitzem Winkel den Ball aufs Tor bringt. Ich bin mir bis jetzt nicht sicher, ob es wirklich ein Torschuss sein sollte oder ob er ihn flanken wollte.
Also ich glaube, ja, es muss ein Torschuss gewesen sein. Wenn es eine Flanke ist, dann können wir nur noch den Kopf schütteln. Also was war das denn? Ja,
deswegen wollte ich ihm das unterstellen.
Also das Netz, habe ich in dem Moment noch gedacht, zieht so ein bisschen merkwürdig zurück in dem Zweikampf. Sieht auch nicht so wirklich gut aus, finde ich. Da hätte man vielleicht anders agieren können. Geht natürlich trotzdem zu Prozentzahl, sage ich jetzt nicht, aber geht auf Nicolas. Also den musst du irgendwie da raus fausten, fangen. Also es soll schon Torhüter gegeben, die den gehalten haben. Also das war ein Torwartfehler zum 0-1. Und ja, wie ich mich dann gefühlt habe, war die Frage, also ich war ein bisschen ungläubig, ehrlich gesagt. Ich habe mir unverbesserlich, wie ich vielleicht sein mag, ausgerechnet, jetzt hast du Köln und Saarbrücken vor der Brust, soll man ja auch gar nicht so weit denken, ich mache es trotzdem. Und ich hatte schon so im Kopf, irgendwie sind diese beiden Teams doch wirklich schlagbar und jetzt könnte man noch mal so ein bisschen Auftrieb mitnehmen. Und ich, in dem Moment dachte ich, also ich hätte nicht mal an einen Punkt geglaubt nach dem 0-1. Ich war wirklich konsterniert, muss ich sagen. Also ich denke, das kann nicht sein, dass du dir gegen so eine Gurkentruppe, die Köln eigentlich ja ist, dann wieder so eine Wurst fängst. Also unbeschreiblich scheiße der Moment.
Ja, ich glaube, das Ding ist auch einfach so, du weißt genau als Spieler ja auch in dem Moment, was das Derby für die Fans bedeutet. Und dann hast du diesen Moment, du gehst aufs Feld, du denkst dir, yo, heute, ich schmeiß alles rein, in jeden Zweikampf fliege ich rein und wir wollen hoch drauf gehen. Das haben wir ja die ersten 30, 35 Minuten versucht und auch sind daran leider des Öfteren auch gescheitert, werden wir mit Sicherheit gleich auch nochmal drüber sprechen können, warum das so ist. Ja, und dann kriegst du so ein frühes, ja, man muss ja sagen, Kacktor. Also das ist ja jetzt, da sprechen wir ja nicht darüber, dass das jetzt ein mega geiler Spielzug von Köln war und am Ende muss er ihn nur noch reinlegen, sondern in, ja, du hast gesagt, du willst keine Prozentzahl sagen, aber ich glaube, ich bin bei 90-95% der Fälle, ja, fängt ein Torhüter diesen Ball und das Spiel geht einfach weiter und es passiert nichts. Und so liegst du halt plötzlich 1-0 hinten und du weißt genau in dem Moment, und das kann ich mir auch als Spieler gut vorstellen, scheiße, was machen wir jetzt? Also wie wollen wir jetzt weitermachen? Also wir müssen ja das ja jetzt drehen, sonst ist ja hier komplett miese Stimmung. Und ich finde, da war es auch so ein Moment, wo du auch im Stadion kurz merken konntest, so bei allen, nee, das darf jetzt nicht wahr sein. Also das passiert jetzt hier gerade nicht so. Es war, wie du sagst, so ein bisschen Ungläubigkeit. Ne? Es ist so, also ich hatte gar nicht das Gefühl, dass jetzt groß Unruhe aufkommt. Es gab ja relativ schnell dann auch wieder Support von der Kurve und wir kommen ja auch nach dem Anstoß direkt mit dem Gummo auf der linken Seite durch und haben dann eine Chance vor dem Kölner Tor. Und irgendwie ging es da schon los, direkt so hektisch zu werden irgendwie. Und ich glaube, das hat uns da extrem gut getan, weil wenn du danach eine Phase hast, wo du erstmal 2-3 Minuten lang den Ball schiebst und irgendwie keiner so richtig in die Situation kommt, auch Verantwortung zu übernehmen, dann wird halt mit jeder Aktion der Kopf präsent. Und ne, dann fängst du an nachzudenken und denkst dir, boah, jetzt hier bloß kein Ballverlust, weil sonst laufen wir Gefahr, einen Konter zum 2-0 zu kriegen. Und dann ist halt so genau dieses Thema, dass du auch einfach ein bisschen zittrigen Fuß kriegst, sag ich mal. Und ich glaube, da war es dann wichtig, dass wir, ja, dann, ich sag mal so nach 30, 35 Minuten besser ins Spiel gefunden haben und uns Köln ja im Grunde genommen dann das 1-1 auch geschenkt hat, mehr oder weniger. Ne?
Ja, also ich würde, bevor ich auf das 1-1 eingehe, weil ich finde, man kann jetzt sagen, wir waren vielleicht gar nicht so gut im Spiel und also das Spiel an sich war bestimmt später noch stärker, aber chancenmäßig ging es ja direkt nach dem Führungstreffer für Köln eigentlich so weiter, dass Borussia direkt chancenmäßig gut gekontert hat mit dem Pfostenschuss von Neuhaus. Verstehe bis jetzt nicht, warum Ngumu da nicht mit dem linken Fuß den Ball reinschießt im Nachschuss, sondern mit rechts. Also der war ja bald schwerer vorbeizulegen, als reinzumachen. Ein schöner Spielzug gewesen, die Chance. Dann gibt es, glaube ich, das Ding, wo Ngumu, glaube ich, ist es, dann Jordan anspielt in der Mitte, der dann nicht ganz so leicht, wie es vorher die Chance für Ngumu war, aber auch mit einem anderen Fuß vielleicht den Ball wenigstens aufs Tor bringen könnte, da so reinspritzt. Das heißt, man hat schon eine Reihe Chancen. Neuhaus noch nach einer Ecke mit so einem Volley-Versuch, den er hat. Man hat also schon eine Reihe Chancen direkt in Antwort auf das 1-0 und kriegt dann so um die halbe Stunde rum wirklich Zugriff. Und ja, Köln ist es Hübers, glaube ich, der den Fehlpass spielt auf Weigl.
Ja.
Und dann ist es natürlich, ich habe so schnell gar nicht sehen können, weil dass Borussia im Pressing erfolgreich ist, ist man ja auch nicht gewöhnt. Ich habe irgendwie runtergeguckt in dem Moment und plötzlich sehe ich nur Neuhaus diagonal rechts rausspielen. Honorarbericht durch. Schöne Position für ihn, endlich mal weiter vorne. Und dann schließt er auch ganz ordentlich ab. Ne?
Erinnerst du dich an das Darmstadt-Spiel, wo Honorar eine ähnliche Szene hatte? Da ist er auch, ich glaube, es war das Darmstadt-Spiel.
Heim oder auswärts, ist die Frage.
Heim, glaube ich. Da war er auch durch auf der rechten Seite und hat sich im letzten Kontakt den Ball so ganz unglücklich vorgelegt und den dann irgendwie
ja.
3 Meter neben das Tor gestochert. Und genau das hatte ich in diesem Moment im Kopf. Genau diese Szene. Also ich meine, klar, also das ist Hübers, hat es auch hinterher im Interview gesagt, den Ball darf der niemals dahin spielen, geht klar auf seine Kappe. Und dennoch finde ich, und da muss man dann auch, auch Gladbach in dem Moment loben, weil klar, du gewinnst einen Ball und natürlich könnte man jetzt sagen, geil, wir haben Ballbesitz und wir sichern den erstmal. Aber der erste Blick geht da von Elvedi direkt dahin, okay, wo kann ich jetzt möglichst vertikal spielen? Und Neuhaus erkennt die Situation schnell, auch Honorar erkennt es direkt. Und wir schalten einfach auch gut um. Also ich meine, ich glaube, Honorar hat sogar ein bisschen Glück beim Abschluss. Ich glaube, auch der ist nicht unhaltbar für Schwäbe. Kriegt ihn, glaube ich, so auf die Brust, Schulter irgendwie in die Richtung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ja, dann steht es auf einmal 1-1. Ne? Und man muss, ich meine, du hast jetzt schon gesagt, es gab ja bis dahin ein paar Chancen. Ja, würde ich mitgehen. Aber ich weiß nicht, wie war dein Eindruck? Haben wir bis dahin gut gespielt? Weil also gute Chancen suggeriert jetzt so ein bisschen, ich glaube, auch wenn man sich die Highlights anguckt, dann denkt man so, ja, war ja ein offenes Spiel. Aber ich muss sagen, für mich war Gladbach in den ersten 30 Minuten überhaupt nicht gut im Spiel.
Also ich fand, direkt nach dem Gegentreffer hatte man eine Phase, wo man wirklich, also diese Doppelchance auch hatte dann, dass die Phase endet so ein bisschen mit dem Fehlversuch von Neuhaus nach der Ecke. Da war man wirklich 3-4 Minuten richtig druckvoll, wenn wir jetzt das so kleinteilig angehen. Aber dann bis zum Tor war Köln so leicht feldüberlegen gefühlt. Und das Tor aus dem Nichts, weiß ich jetzt nicht, aber war jetzt nicht so, dass es sich komplett abgezeichnet hatte. In der Phase war es eher so, dass Köln den Zugriff mindestens mal zurückgewonnen, wenn nicht schon komplett übernommen hatte eigentlich.
Ja, ich glaube, das Problem war halt, also Gladbach hat ja versucht, oder zumindest sah es so aus, als wäre der Plan gewesen, im Mann gegen Mann anzulaufen. Wir haben Köln ja teilweise sehr, sehr hoch zugestellt am eigenen 16er. Und dann hatten wir häufig so ein bisschen das Problem, dass Neuhaus keinen guten Winkel im Anlaufen hatte, sodass Schwebe ihn einfach überspielen konnte. Oder teilweise Honorar ganz katastrophal positioniert war, auch im Thema Winkel geben, und wurde dann mit einem Ball überspielt. Aber das viel Dramatischere fand ich, wir haben versucht, 1 gegen 1 zu spielen und Julian Weigel hatte einfach nie einen Gegenspieler in den ersten 30 Minuten. Sodass Köln immer im Zentrum einen freien Spieler hatte, den sie dann auch, ja nicht immer, aber immer häufiger gefunden haben. Und dann entstand so für mich der Eindruck, egal was wir tun, egal wie wir anlaufen, wir haben einfach gar keinen Zugriff. Wir können tun und lassen, was wir wollen und dennoch irgendwie kommen wir gefühlt nicht in Ballbesitz. Und aus so einem Muster heraus entsteht ja das 1-0 und auch das, ja, die Riesenchance von Adamian zum 2-0 fällt ja genau aus dieser Situation, wo Köln dann auch links durchbricht und den Ball vors Tor spielt. Und ja, wenn Adamian da einen Schritt weiter vorne steht, dann steht es nach, weiß ich nicht, 25 Minuten 2-0 für Köln. Und dann möchte ich nicht wissen, wie die Stimmung dann im Stadion geworden wäre. Denn dann glaube ich, ja, wäre es kein 3-3 geworden am Ende.
Ja, es ist natürlich immer in der Spielanlage, die Borussia eben wählt, ist im Moment, das klingt jetzt so negativ, ich finde es, wenn man das konsequent verfolgt, auch völlig okay. Aber es ist natürlich immer darauf aus, dass man ein Auf und Ab auf dem Spielfeld, ein Hin und Her, dass die Ordnung so ein bisschen verloren geht. In dem Spiel fühlt Borussia sich am wohlsten. Und dann ist es natürlich in dem Moment erstmal schon schlecht, dass man einmal ein bisschen versucht, Chaos zu stiften, dann aber keinen wirklich klaren Plan hat gegen den Ball. Das hat Borussia seit wann hat man den nicht mehr, keinen funktionierenden, gut funktionierenden Plan gegen den Ball. Und einerseits dieses Chaos selbst zu stiften, andererseits aber halt nicht wirklich gut verteidigen zu können, ist so ein bisschen, also da da erntet man ja regelmäßig die Früchte jetzt mit 49 Gegentoren. Und es ist ja wirklich nicht das erste Mal, dass man sich über, unterhalten muss über den Plan gegen den Ball, den man als Fan oder als Außenstehender, als Beobachter einfach gar nicht erkennen oder nachvollziehen kann. 0-2 für Köln möchte ich mir nicht ausmalen. Aber ja, also die Szene, klar, wenn das passiert, dann bist du wirklich in dieser Spielanlage immer auch von Glück und Pech irgendwie abhängig. Und das ist muss eigentlich nicht sein, weil Köln individuell schlechter ist als Borussia. Das ist an der Stelle ein Schwachpunkt im Plan einfach.
Ja, und wir haben es ja, also so nach 30, 35 Minuten, ich weiß gar nicht, ob es sogar während des Tores war, oder ich glaube, da war eine Verletzungspause, da hat sich Seoane Weigel rangeholt, hat ihm das erklärt, und danach hat Weigel viel höher im Anlaufen durchgeschoben. Und dann hatten wir wirklich so eine Phase, wo wir echt gut Zugriff hatten. Also wo man auch das Gefühl hat, okay, Köln kriegt gerade Probleme dagegen. Und es hat halt wieder relativ lange gedauert. Also wir können ja dasselbe Thema für den Ballbesitz aufmachen. Also ich bin der Meinung, bis zur Halbzeit war unser Ballbesitz katastrophal. Also das Verhalten im Ballbesitz, wie wir es angehen, was wir für Lösungen finden und. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es hat mir
ist krass, dass du das so gefallen. Negativ gesehen hast tatsächlich. Also ich unterstelle mal, du hast einen qualifizierteren Blick darauf als ich. Ich hatte aber zwischendurch eigentlich das Gefühl, also mir hat auch dieser bisschen geduldigere Ansatz manchmal gefallen, dass man eben nicht direkt steil gegangen ist, sondern auch mal versucht hat, okay, wir positionieren uns nochmal neu, also ein Querpassspiel oder auch ein Rückpassspiel ist ja nicht immer direkt schlecht. Und ich habe vom Bauchgefühl her gedacht, ach, wir sind auf jeden Fall einen Tacken geduldiger, als wir es in vielen Fällen gewesen sind mit Seoane. Und mir hat das eigentlich so vom Bauchgefühl her ganz gut gefallen. Deswegen sehr spannend, dass du das so diametral anders siehst auf jeden Fall.
Ja, was mein Problem damit ist, also ich meine, Köln hat ja versucht, relativ kompakt zu verteidigen. Also klar, die Wege ins Zentrum erstmal zu schließen, also gerade die diagonalen Passwege auf 8 für uns zuzumachen. Und was haben wir versucht? Wir haben dann relativ häufig unsere Außenverteidiger frei bekommen. Und genau darauf war Köln vorbereitet, hat dann mit dem eigenen Außenverteidiger uns dort attackiert. Und dann war so ein bisschen für mich das Thema unsere ballnahen Achter, also Kone und Neuhaus, hätten genau in dieser Situation dann eigentlich immer im Zentrum sein müssen, knapp unter den Ball, um eine Option zu sein, waren aber häufig dann schon so hoch in der Positionierung, dass sie ja teilweise, ich sag mal, 2-3 Meter entfernt standen von unserem Flügelspieler. Und dann hatten wir halt immer dieses Problem, wie ist unsere Spielfortsetzung, wenn wir einen Außenverteidiger anspielen, der dann sowohl von Kölns Außenverteidiger als auch vom Außenstürmer gepresst wird. Und dann war häufig die Lösung, okay, wir kappen nochmal ab, wir spielen nochmal hinten rum, wir versuchen es auf der anderen Seite. Und auf links hatten wir so, ja, mal den ein oder anderen Durchbruch, wenn wir es dann mal geschafft haben, über Netz zu Ngumu zu kommen. Aber eigentlich lief es nur dann wirklich gut, wenn wir mal so Szenen hatten. Ich erinnere mich, Skelly ist ein, zwei Mal mit Ball nach innen gedribbelt, um dann auch eine Verlagerung zu initiieren. Und davon hätten wir eigentlich mehr gebraucht. Und das ist eben genau dieses Thema, wenn der Achter in der Anbindung fehlt, dann schaffst du die Verlagerung halt nur dadurch, dass individuell jemand wirklich eine gute Entscheidung trifft. Und das ist so ein bisschen mein Gefühl bei Seoane, dass es sehr viel davon abhängt, dass Spieler individuell gute Entscheidungen in den richtigen Momenten treffen. Das heißt, es geht sehr, sehr viel darum, wie entscheidet sich Spieler XY, wenn er in einen bestimmten oder in eine bestimmte Situation kommt. Und man kennt es ja von, ich nehme mal Stuttgart oder Leverkusen als Beispiel, wo klare Abläufe sind und jeder Spieler weiß, wie er sich in einer Situation zu verhalten hat. Das heißt, da kommt es viel weniger auf die individuelle Qualität an, sondern auf die Qualität des Kollektivs. Und bei uns hat man so das Gefühl, das Kollektiv an sich greift nicht so wirklich ineinander, außer ein Spieler initiiert mal etwas durch eine Einzelaktion, wodurch dann durch eine Reihe von eventuell potenziell guten Entscheidungen wir auch Gefahr entwickeln können. Und das ist so dieses, ja, ich will nicht sagen, dass mich das stört, weil am Ende, ey, das ist für mich, also ich bin damit fein. Wenn das der Weg ist, bitte, dann machen wir den. Alles cool. Also es zeigt ja auch in Spielen wie gestern dann, dass das wirklich zum Erfolg führen kann. Also wenn ich überlege, Florian Neuhaus, zweimal überragend in Situationen mit Jordan, wo Jordan als Wandspieler fungiert. Gerade das Ding Anfang zweite Hälfte, wo Flo Neuhaus den Ball an Pfosten schießt. Das war ein traumhafter Spielzug bis dahin. Im 16er nochmal Jordan als Wandspieler benutzt. Ähnliches hat ja am Ende nochmal mit Leiner funktioniert. Das sind dann schon, ja, ich will jetzt nicht sagen feste Abläufe, aber das ist schon was, wo man drüber spricht. Aber das ist ja nicht dieses, dass es einem klaren Muster folgt, dass wir immer so vors Tor kommen wollen, sondern es ist halt sehr, sehr viel individuelle Entscheidungen und auch individualtaktische Dinge.
Aber das finde ich als Ansatz erstmal, also wir haben da ja schon oft drüber gesprochen, sagst du ja, ist jetzt gar kein Widerspruch zu dir. Ich finde das als Ansatz ja auch irgendwie legitim, wenn man es macht. Was mich eher so gestört hat, sind so Auftritte, wie wir jetzt oft genug durchgesprochen haben, mit diesen 8 Abwehrspielern gefühlt oder 8 Leuten defensiv gegen offenbar oder vermeintlich größere Gegner, wo man von vornherein eigentlich mit der Spielanlage erstmal signalisiert, dass wir hier mitspielen können, haben wir schon mit Anpfiff aufgegeben. Solange wir immer lösungsorientiert denken und sagen, ja, das ist eben der Weg, wir setzen sehr auf die Individualität der Spieler, das muss ja gar nicht schlecht sein, es gibt genügend Trainer, die das auch so handhaben, und also das finde ich okay, solange man eben das durchzieht und nicht, also wenn ich auf Individualität setze und mit 8 Leuten hinten drin stehe, dann brauche ich die 8 besten Abwehrspieler der Welt, dann funktioniert das vielleicht, aber eigentlich bist du dann zum Scheitern verurteilt. Und das war, was zwischendurch so gestört hat. Gestern war ich damit völlig fein, außer dass man dann 3 dumme Tore fängt. Im Output, wenn man jetzt nur nach den Chancen urteilt, war das in Ordnung gestern. Dann hat man ja mit dem Ansatz reichlich Chancen und auch 3 Tore erarbeitet. Da würde ich gar nicht, also ich würde das nicht per se schlecht finden zumindest. Hast du, glaube ich, auch nicht gesagt. Ne?
Nee, also definitiv nicht. Ich muss vielleicht ein bisschen rausheben, Julian Weigel, der gerade nach dem Mainz-Spiel auch bei uns in der Bewertung nicht ganz so gut weggekommen ist, weil er eben auch ein paar Themen einfach gegen den Ball hatte, wo er nicht gut aussah. Er hat im Spiel gegen Köln seine Wertigkeit im Ballbesitz gezeigt, finde ich. Weil er versteht dieses Spiel sehr, sehr gut. Und er versteht, wann er sich im eigenen Ballbesitz auch mal vielleicht fallen lassen kann. Gar nicht, um jetzt immer ein höheres Ziel zu verfolgen, sondern einfach, um ein bisschen Verwirrung zu stiften. Um dieses Chaos, wie du es eben schon mal genannt hast, so ein bisschen voranzutreiben. Wenn du jetzt, wir haben ja auch schon Spiele gehabt, wo Jule Weigel vielleicht auch matchplanabhängig permanent in Anbindung an beide Innenverteidiger auf der 6 steht, immer zugestellt wird und kaum ins Spiel kommt. Also, dass Julian Weigel deutlich weniger Ballkontakte bei uns dieses Jahr hat, als er es in allen seinen anderen Profisaisons bislang hatte, ist ja schon ein Thema dafür und auch ein Indiz. Aber er hat es gegen Köln, finde ich, sehr, sehr gut gemacht, auch in der zweiten Hälfte, als wir ja dann konsequenter auf den Dreieraufbau gesetzt haben, wo es dann irgendwann auch klar darum ging, okay, wir wollen im Aufbau Köln vor die Probleme stellen. Sie laufen mit 2 Stürmern an. Wenn wir einen Dreieraufbau haben, sie wollen das Zentrum schließen, haben sie immer das Thema, dass sie dann auf den Halbverteidiger relativ weite Wege hatten. Und dadurch haben wir sie dann im zweiten Durchgang gerade im Ballbesitz deutlich besser bespielt. In der ersten Hälfte, glaube ich, hat Julian Weigel das schon verstanden, konnte es aber natürlich als Einzelner gar nicht so umsetzen, weil es einfach in der Fortsetzung dann nicht gepasst hat. Ja, und dennoch ist es ja du machst das 1-1, ja, in so einem Moment, wo du nicht gut drin bist, und trotzdem gibt dir genau das dann diese Emotionalität und dieses Momentum ins Spiel, wo du danach ja wirklich bis zur Pause echt eine gute Performance zeigst und Köln genau diesen zittrigen Fuß bekommt, den wir zu Beginn hatten. Ja, und dann, ich weiß nicht, was war dein Feeling zur Halbzeit? Hast du so gedacht, jo, wir drehen das jetzt und wir gewinnen das hier, oder warst
ja,
du?
Ja, also zur Halbzeit war ich guter Dinge, muss ich sagen, weil ich einmal, also diese Chancen direkt nach dem 0-1 haben für mich so ein bisschen überdeckt, dass es eigentlich rein spielerisch nicht die große Phase war. So fühlte sich das, also es fühlte sich eigentlich das 1-1 absolut verdient an, mindestens. Und dann zur Pause hin hat Borussia auch stark gedrückt, sodass ich eher das Gefühl hatte, ja, also normalerweise Köln auch sehr immer noch davon profitiert, dass sie gegen den Ball gut sind, uns das schwer machen, die Räume zu bespielen. Das wird für die in der zweiten Hälfte physisch nicht leichter. Die werden auch Probleme kriegen, wie Mainz das auch gehabt hat letzte Woche. Also ich war eigentlich recht zuversichtlich, dass man das als Heimspiel dann ziehen kann in der zweiten Halbzeit, aufgrund der Gesamtsituation, und weil ich auch, ja, was heißt zufrieden, aber ich fand, das passte erste Halbzeit auch. Ne? Das war am Ende dann in Ordnung auf jeden Fall.
Ja, und dann startest du, ja, du startest rein mit der Szene von Neuhaus dann eigentlich in die zweite Hälfte. Ne? Also Jordan als Wandspieler, ich habe es ja eben schon mal angesprochen, Neuhaus dann ja mit dem Abschluss, der knapp hinten an den Pfosten geht. Das war wirklich, das war ein Spielzug, da muss man sagen, also wenn das aus individuellen Entscheidungen resultiert, traumhaft. Dann gerne mehr davon, bin ich vollkommen fein.
Was ist auch mit Flo Neuhaus los übrigens? Der hatte gegen Wolfsburg, Wahnsinn, haben wir noch gesagt, als er die Flanke reinbringt für Kone, ach ja, eine gute Szene hat er auch mal gehabt, so ungefähr. Jetzt spielt er seit Wochen, weiß ich nicht, aber der spielt ja jetzt zumindest die letzten 2-3 Spiele wirklich. Der findet ja, also jetzt auch durch den Player-Ausfall vielleicht bedingt nochmal, dass man den noch dringender braucht. Kannst ja nicht mit 3 so Wühlern da irgendwie im Mittelfeld spielen, oder Kone und Rocco, das weiß ich jetzt nicht, ob das so harmonieren würde. Also Neuhaus ist Gold wert auf jeden Fall, und einfach überragend gemacht, die Szene auch mit Jordan dann super eingesetzt. Jordan übrigens bitte verpflichten, auch ein sehr guter Transfer bis hierhin. Ja, das war ein richtig guter Spielzug, für mich Top 3, Top 4, Top 5 der ganzen Saison. Wirklich überragend.
Ja, also definitiv, reiht sich ein in so manch andere Szene dieser Saison. Und ja, irgendwie hatte ich dann so das Gefühl, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir es 2-1 machen. Also,
ja. Und das war wirklich nicht der typische Borussia-Moment. Als der Ball dann zum 1-2, darauf läuft es ja jetzt hinaus, dass wir darüber sprechen, als der Ball dann, Ali Du ist, glaube ich, wieder der Torschütze, als der im Netz liegt, denke ich auch. Da habe ich wirklich das gleiche Gefühl gehabt wie nach dem 0-1. Man hat vorher so Mut gefasst und gedacht, ja, die Saison ist jetzt nicht überragend, ist auch keine Vollkatastrophe, aber so richtig Spaß macht es noch nicht. Schöpft Mut und denkt sich, ja, jetzt wird es ja wohl irgendwie klappen. Hat eine gute Phase, und dann Köln hatte ja auch jetzt nicht, bis auf die 2 Szenen, die wir besprochen haben, inklusive dem Tor, eigentlich keine großen Torraumszenen. Kriegt da irgendwo im Halbfeld diesen Freistoß zugesprochen. Ich glaube, Elvedi segelt ein bisschen drunter durch. Leiner geht nicht mit hoch. Kann er, glaube ich, aber auch gar nicht, weil er hinter dem Ali Du steht. Dann fliegt der so aus dem Nichts einfach mal der Ball wieder rein. Also das war völlige surreale Szene, fand ich.
Ja, definitiv. Also das 2-1 kommt, das ist wirklich ein Tor aus dem Nichts. Also Köln war ja bis dahin so gar nicht drin in der zweiten Hälfte. Weil ich finde es ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Einfach nur, weil es mich total interessiert. Du hast gerade gesagt, dass du so zu Beginn der zweiten Hälfte das Gefühl hattest, so, ja, die Saison lief jetzt nicht optimal, aber jetzt kann man das hier nochmal mitnehmen und so. Hast du wirklich in so Momenten diesen ganzheitlichen Blick auf die Saison?
Ja, also ich habe versucht, das ist ja so ein Gesamtgefühl, was man hat. Und irgendwie denkt man, hat ja so ein Gefühl, wenn jetzt unter Favre 14, 15 Rückrundenmeister, da gehst du ja in ein Spiel rein und denkst, ja, irgendwie werden sie es schon gewinnen. Wir haben 14 von 17 Rückrundenspielen gewonnen in der Saison. Und jetzt, dieses Jahr hat man immer so das Gefühl, naja, verlassen kannst du dich auf gar nichts. Aber irgendwie wird es doch heute wohl gehen, das wollte ich damit sagen. Ne? Also, dass man bei dieser Mannschaft das Gefühl hat, ja, also wie gesagt, verlassen kannst du dich auf nichts. Aber trotzdem hatte ich so ein Grundvertrauen, das werden die doch wohl irgendwie gewinnen. Köln hat 3 Saisonsiege oder was.
Also irgendwie das finde ich voll krass. Also bei mir ist das, es ist komplett anders. Ich bin so voll emotional in dem Spiel drin und blende so alles andere aus. Also gefühlt, da passiert ein belangloses Foul an der Mittellinie und ich könnte innerlich komplett ausrasten, weil ich mir denke, das ist doch eine gelbe Karte, da musst du doch pfeifen und reg mich so über so absolute Kleinigkeiten auf und bin so emotional voll drin, weil, also ich meine, wer mich als Trainer kennt, weiß, dass ich da genauso bin und auch gerne mal mir im Eugen Polanski-Style eine gelbe Karte abhole. Also ich finde das super spannend, auch so das Gesamtgefühl der Situation mit reinzunehmen, würde ich mir manchmal echt mehr wünschen.
Weil ich dieses Emotionale, das kann ich, weiß ich, manche, die mich im Stadion sehen, denken vielleicht, ich bin Tourist oder so.
Also ja. mit der Kamera um Hals.
Hier und da auch mal emotional, aber im Großen und Ganzen so ein Foul oder irgendeine schwierige Entscheidung bringt mich jetzt selten so aus der Fassung irgendwie. So, weil ich, keine Ahnung, ist einfach meine Art, das zu verfolgen. Ich habe da immer so die Gedanken 7 Wochen vorher und nachher irgendwie schon mit, was auch nicht immer gut ist, ne, aber so mache ich das irgendwie.
Ja, an der Stelle gehen auf jeden Fall Grüße an einen Kumpel von mir raus, Nick, wenn du das hier hörst. Mit dem stehe ich meistens im Stadion und er ist in der Regel der ruhigste Mensch und rastet dann bei irgendeinem Foul so krass aus, dass er danach kaum noch Stimme hat. Also das ist, ich finde es ganz spannend, wie viele unterschiedliche Typen von Stadiengängern es einfach gibt. Es gibt ja wahrscheinlich auch die einfach sagen so, ja, spielen die heute wieder alles scheiße hier. Dann gibt es die sagen, oh, alles toll, Borussia ist so super. Und dann gibt es die so wie ich einfach bei jeder einzelnen Szene mitgehen und komplett aus dem Sattel gehen könnten. Und dann gibt es jemanden wie dich, wo du selber sagst, so der eigentlich relativ ruhig das Ganze sachlich einordnet oft.
Relativ, ne? Also ich bin ja auch nicht, wenn das 3-2 macht, schreibe ich nicht auf meinen Zettel den Torschützen und so
was. Kurz aufstehen, zweimal klatschen und dann reicht das.
Ja.
Ja, ist auch gut. Wir nächste Woche schwierige Gegner. Ist immer schwierig gespielt. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, 2-1 und ich guck so 70. Minute, glaube ich, auf die Uhr. Und habe mir so irgendwie gedacht, scheiße, 20 Minuten. Und irgendwie zu dem Zeitpunkt hatte ich so gar nicht das Gefühl, wir kommen hier nochmal zurück.
Ne, ja, das war auch Rückstand. Danach hatte Köln auch wieder so eine Phase, wo sie ein bisschen, also was heißt Kontrolle, wir reden in dem Spiel immer von 5 Minuten Abschnitten, wo einer Kontrolle hatte. Aber dann war es ja so, dass Borussia eigentlich eine neue Qualität im Kader hat. Das hatten wir ja auch die letzten Jahre oft genug nicht. Jetzt kannst du wirklich mal Rocco Reitz und Robin Hack bringen, die nachweislich beide, ich meine, die haben schon zusammen 11, 12 Saisontore jetzt oder so. Das ist ein Faktor, wenn du die reinbringst. Rocco Reitz, dann alle Gegner angelaufen wie ein Irrer. Also der war ja völlig wie von der Tarantel gestochen und aufgezogen. Er hat also manchmal auch ein bisschen viel des Guten, aber er hat auch schöne Ballgewinne damit gehabt. Ja, und Hack ist halt auch ein Freigeist vorne, der in diesem Seoane-Ansatz zu sagen, wir setzen auf individuelle Lösungen und Momente, auch total eine Waffe sein kann. Also man hat ja gesehen, gut, die Tore, vor allem das zweite, das war dann eher so ein Moment, dass er da steht. Aber man sieht, man wechselt ein und es hat wieder einen Impact. Das haben wir auch lange nicht gehabt. Und da war dann der Moment, Reiz und Hack zu bringen, schon ein Game Changer im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, safe. Also auch das 2-2, also ich meine, Robin Hack ist ja jetzt kein Kopfballungeheuer. Ne? Also ich glaube, Robin Hack wird ähnlich viel Kopfballfähigkeit zugetraut wie den meisten der Zuschauer in der Nordkurve.
Wobei der gegen Heidenheim auch ein Tor gemacht hat mit dem Kopf, ne?
Ja, aber also würdest du jetzt, also ich frage mal anders, wir haben eine Ecke. Würdest du jetzt als Zielspieler Robin Hack im Fokus haben?
aufgrund der Frisur eigentlich schon, ja.
Okay. Nee. Gut, dass er dann nachher noch ein paar Ecken selber geschossen hat, also, damit erübrigt sich die Frage.
Ich stimme ja zu. Ich hatte auch gedacht, ich glaube, Jordan stand sogar neben dem bei der Flanke.
Ja, Jordan ist, glaube ich, geht knapp über Jordan und dahinter ist dann Hacki.
Ich weiß ja nicht, ob das Absicht war, aber der Kopfball war akkurat. Also spitzenmäßig, dann als Aufsetzer links in der Ecke zu platzieren. Schwäbe keine Chance. Hat er gut gemacht. Und wirklich mal cool, ich habe noch eine Statistik gehört, Gladbach schießt die meisten oder zweitmeisten Kopfballtore der Liga, nachdem wir so jahrelang ohne Flanken und Kopfbälle gespielt haben. Finde ich auch nicht schlecht. Also das war ein richtig klassisches Flanke-Kopfball-Tor. So dieses Muster, ne?
Ja, und auch vor allen Dingen, da muss man ja auch sagen, ich meine, ich bin da kein Freund von immer so, ja, jetzt hat der Trainer den Wendepunkt hier eingewechselt und hat ein glückliches Händchen gehabt. Aber Robin Hack, 40 Sekunden, glaube ich, auf dem Platz oder so waren es, ich weiß gar nicht, wie viel, macht das 2-2. Und danach ist genau das, was du eben schon angesprochen hast, Anstoß Köln. Ich glaube, spielen den Ball zurück auf Chabot und Rocco rennt wie ein geistesgestörter Chabot an, der prompt den Ball erstmal verstolpert. Rocco kann ihm dann sogar den Ball abnehmen und es gibt direkt eine Ecke. Und das war so ein Moment, ja, ich weiß nicht, da war so, da hat es mich komplett angezündet. Also da ging es los, da stand ich da. Du wirst dir das wahrscheinlich notiert haben auf deinem Zettel.
Auf dem Tablet, ja.
Also ich stand da und war so, yo, jetzt, egal, koste es, was es wolle, wir machen das jetzt, wir ziehen das. Dann gibt es, glaube ich, zwei Ecken und nach der zweiten ist dann irgendwie der Ball im Getümmel und Hacki haut ihn rein und hat auch selber nachher im Interview gesagt, dass das war das emotionalste Tor seiner Karriere und er hat noch nie so krass gejubelt wie nach diesem 3-2.
Das Geilste an dem Tor, Spaß beiseite, aber das Geilste an dem Tor ist natürlich, dass Joe Skelly die Vorlage dafür bekommt, dass der Ball ihm irgendwie so auf die Brust schrammt und er dann in dieser super Slow-Mo, habe ich das gesehen, er so mit offenem Mund schreit, Robin irgendwie schießt oder sowas. Und er kriegt dafür den Assist, fand ich auch eine coole Geschichte. Der steht jetzt drin als Vorbereiter des dritten Tores.
Weil da muss man auch sagen, einfach wahnsinnig gute individuelle Qualität von Joe Skellys linkem Oberschenkel. Also da ja, gehen Grüße raus. Das kommt durch viele Sitzen in den Twitch-Streams, glaube ich. Das muss es gewesen sein.
Ja, fand ich aber eine super Szene auch. Also diese Slow-Mo, ich habe mir das gerade nochmal angeguckt. Überragend, wie der den so anschreit und so. Nach dem Wort, als wenn Hack nicht sehen würde, dass er jetzt schießen muss. Er schreibt Skelly auch nochmal, ja, schieß Robin, los.
Ich finde es auch geil, Wöber wurde kurz vorher ausgewechselt mit Oberschenkelproblemen. Und ich meine, ich bin selber erstmal völlig eskaliert beim 3-2 und gucke dann runter zur Eckfahne und sehe nur, wie Max Wöber mit dem bandagierten Oberschenkel zur Nordkurve zur Eckfahne kommt. Ich würde es jetzt nicht mehr als Vollsprint bezeichnen. Es war so, ja, den Umständen entsprechend, aber einfach geil, was da auch für einen Ruck durch die Mannschaft, durch das Stadion ging. Und man hat da einfach auch gesehen, finde ich, dass dieses Team lebt. Und das, ne, wir haben ja auch in den letzten Jahren immer wieder mal angesprochen, so das Thema, also ich mag das Wort nicht, Mentalität, aber es ging dann immer viel um Laufleistung und um Sprintleistung und hast du nicht gesehen. Und dann wurde immer viel unterstellt, ja, aber die wollen es nicht genug und keine Ahnung. Ich glaube, was man definitiv in diesem Spiel am Ende festhalten muss, da hat jeder gebrannt für dieses Spiel. Ja? Luca Netz vielleicht so der Einzige, den man ein bisschen rausnehmen muss, der einfach keinen glücklichen Tag hatte. Sich auch bei der Auswechslung ein bisschen gezofft, glaube ich, mit Ceoane. Ich meine sogar, er hat den Handschlag oder sie haben nicht abgeklatscht und Ceoane hat ihn noch gemeckert. Ja, aber auch da nach Abpfiff haben die beiden noch kurz gequatscht, das habe ich gesehen. Da war dann, glaube ich, auch wieder alles gut. Aber genau das ist eben diese Emotionalität, was dann auch das komplette Stadion mitnimmt. Wir hatten so viele Momente, wo wir im Gegenpressing gut waren, wo wir wirklich gut waren. Was natürlich auch so ein bisschen der Emotionalität des Derbys geschuldet ist. Aber das sind dann eben genau die Themen, wenn wir diesen wilden Ansatz haben wollen, dann müssen wir in diesen Momenten da sein. Wenn Ballverlust ist, wir haben eine ballnahe Überzahl, dann müssen wir auch den Ball sofort wieder jagen. Und da gab es gestern ein paar Szenen, die echt gut liefen, wo wir echt stark waren im Gegenpressing. Es war auch nicht über die gesamte Spieldauer, so ehrlich muss man auch sein, weil da gab es echt ein paar gute Momente. Und ja, ich glaube, das Ganze rundet dann das 3-2 eigentlich so ab, was da dann auch, ne, du liegst zweimal hinten zu Hause im Derby, wo du genau weißt eben, ne, was wir schon thematisiert haben, so wie wichtig dieses Spiel ist. Und du schaffst es zurückzukommen, schaffst es, das Spiel zu drehen. Und was da in diesem Moment auch so für einen Druck von den Spielern abfällt, die ja 73 Minuten lang im Grunde genommen versucht haben, irgendwie eine Führung zu erringen, mit teilweise ja wirklich schönen Spielzügen, wir haben es eben schon angesprochen. Und dann steht es 3-2 und danach war ein Moment, wo sich das ja nahezu ganze Stadion erhebt und gesungen wurde, wer nicht hüpft, der ist ein Kölner. Und ich weiß nicht, ob du gehüpft bist in dem Moment. Ich hoffe es natürlich.
Ja, ich bin ja kein Kölner, deswegen bin ich gehüpft.
Also ich hatte das Gefühl, ist natürlich sehr subjektiv, aber dass das noch nie so laut war in diesem Stadion, wenn dieser Gesang kam und noch nie so viele Leute von den 54.000 gesprungen sind.
Man konnte auf jeden Fall merken, in der Szene oder in der ganzen Phase, ich habe auch noch die Jubelbilder von Seoane gesehen, also das ist schon, das macht schon was, ne? Also das war wirklich eine Szene. Gut, wir hatten dieses Spiel gegen Wolfsburg, wo man den Jubel auch nicht ganz verachten darf im Herbst. Also so ein, ich wollte jetzt gerade sagen, wie lange man so einen Jubel nicht mehr hatte. Ich glaube, da Wolfsburg kann er noch gegen anstinken. Aber es war schon wirklich ein sehr emotionaler Moment. Und man sieht auch, man hat auch an den Reaktionen nach dem Spiel gesehen, finde ich, und überhaupt an der ganzen Stimmung über 90 Minuten, das 3-3, man ist bereit, vieles zu verzeihen, ich auch. Wenn man sagt, das ist jetzt unser Weg, wir machen es eben mit Feuerwerk und mit Pauken und Trompeten, es geht immer hin und her bei uns. Ich glaube, da ist jeder bereit für, sich darauf einzulassen. Wie man sehen konnte, kommt es dann im Einzelnen nicht auf Ergebnisse an, solange man dem Ganzen anmerkt und riechen kann quasi, dass die Spieler das wirklich ziehen wollen. Und das konnte man ja gestern in jedem Moment merken eigentlich.
Ja, da ganz lustige Geschichte. Nach dem 3-3, also auch wenn ich es nicht ganz nachvollziehen konnte, aber hat ein Gladbach-Fan neben mir in der Nordkurve gesagt, was ein geiles Derby. Nachdem wir das 3-3 von Köln kassiert haben, wo meine erste Intention so war, ach du Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Du gehst hier in Führung und jetzt gibst du die Führung wieder ab und alles Scheiße. Und es gab einfach Leute, die dann als erste Intention gesagt haben, was ein geiles Derby.
Aber und das war auch irgendwie ein Freakspiel natürlich. Wir sind gefühlt 12. Freakspiel von 25 Saisonspielen. 8-mal 10er-Kette und 12 Freakspiele, 3 normale Spiele oder so. So ist mein Bauchgefühl.
Darmstadt, das wollen wir bitte noch ausklammern.
Was war denn Darmstadt dann?
Darmstadt 0-0 war.
Ach so, das 0-0. Ich dachte, das 3-3 war auch ein Freakspiel. Ja, aber dann fällt da Damien Downs, irgendwie seines Zeichens super Youngster des FC Köln. Der Ball im Strafraum ja nicht vor die Füße, also war ja noch gut angespielt und so. Husin Basic. Ja, aber auch ein guter Abschluss einfach. Den trifft er wahrscheinlich in 50 Versuchen 2-3 Mal so. Ja, schießen die natürlich die Mannschaft, die vorher oder ohne Gladbach spielte, 13 Saisontore hätte. Trifft natürlich dann in 4 Angriffen 3-mal den Ball so perfekt, dass er auch reinspringt irgendwie. Es war dann auch ein bisschen höhere Gewalt und so die Freakigkeit eines Derbys, wie man sie halt nur erwarten kann. Ne?
Ja, definitiv. Und dann hast du so, also ich meine, ne, man muss da glaube ich auch anerkennen, ja, war eine starke Aktion. Abschluss passt perfekt in die lange Ecke. Ja, und dann ist so diese Phase eigentlich, wo sich dann viele gedacht haben, okay, jetzt werden es nochmal interessante 10 Minuten. Und dann war Köln ja sogar noch ein bisschen am Drücker. Also ohne jetzt, dass da Riesenchancen waren, aber ich erinnere mich an eine Szene, ich glaube, Paccarada ist es, der eine Flanke auf den zweiten Pfosten spielt, wo, ich glaube, Skelly müsste es gewesen sein, oder Itakura, den Ball dann gerade so vor Davy Selke klären kann, der sonst hinten komplett blank gewesen wäre.
Ja, Itakura köpft den dann von der Linie sozusagen oder mit so einer ganz spektakulären Aktion zur Ecke, ne? Das wäre schon brutal
genau. gewesen. Dann ist 3, so, 4. Also da muss ich sagen, ja, ist vielleicht auch so ein bisschen persönliche Abneigung, aber bevor mir jetzt Davy Selke da noch einen vorgejubelt hätte beim 4-3, also da hätte ich...
Er hätte Vollsprint zur Nordkurve gemacht, über 90.
Ja, das kann ich mir wirklich vorstellen. Und dann in alter Hertha-Manier dort vorm Block gejubelt. Ich erinnere mich, er hat irgendwann mal, da lag, glaube ich, Hertha 3 oder 4-0 hinten, hat das Anschlusstor zum 1-4 oder so gemacht und hat da voll ausgelassen gejubelt. Irgendwie so wäre es wahrscheinlich auch gewesen.
Hat nicht auf die Anzeigetafel geguckt.
Vielleicht. Ja. Also, aber ja. Ich weiß nicht, irgendwie... Ja, es wäre natürlich, haben wir eben schon gesagt, es wäre ein Träumchen gewesen, wenn das Ding von Hacky am Ende reingeht oder auch der Spielzug vorher, Leiner wieder mit Jordan als Wandspieler, der den Ball mit der Hacke durchsteckt auf Leiner, der dann nicht ganz zum Abschluss kommt. Ich glaube, Neuhaus ist es, der den Ball dann nochmal rauslegt auf Hacky. Und ja, Hacky hat dann auch im Interview nachher gesagt, er wollte den eigentlich Vollspann draufhauen. Sein erster Kontakt war dann aber zu nah am Körper und deswegen hat er ihn dann versucht zu chippen auf die lange Ecke. Und irgendwie hat sich dieser Ball für mich so ewig lang angefühlt. Also der war gefühlt 2 Minuten in der Luft und ich habe einfach nur gebetet, dass er da hinten irgendwie reinfällt und fällt dann aufs Netz drauf. Und dann war ja auch klar, okay, das war's jetzt.
Schade, nicht. Irgendwie ist es uns diese Saison nicht so ganz vergönnt. Das war ja das, was ich eben meinte, mit Saarbrücken und Köln, auch wenn man immer nur Spiel für Spiel gucken soll. Ich habe schon so ein bisschen im Auge gehabt, dass man da jetzt mal ein bisschen Fahrt aufnehmen könnte. Ne? Also das, worauf man die ganze Saison oder eigentlich schon seit 2 Jahren wartet, dass man mal 2 Siege am Stück holt oder einfach mal ein bisschen tabellarisch Fahrt aufnimmt. Jetzt sind wir zwar 3 Spiele ungeschlagen, aber so richtig ins Rollen kommt man irgendwie nicht. Und dafür hätte es halt mal so einen Lucky Punch in der 95. gebraucht. Passiert wieder nicht. Jetzt könnte man sagen, 2 Unentschieden von den 3 Gurkenteams da unten, die haben ja zusammen weniger Punkte als Frankfurt oder so. Die sind ja alle 18, 16, 13. Haben wir jetzt 6 Spiele gemacht, 5 Unentschieden, 1 Niederlage. Das ist schon echt mau. Aber zumindest Mainz und Köln, musst du sagen, hast du in beiden Spielen 3-mal in Rückstand gelegen. Und wenn du 1 von den beiden Spielen auch nur verlierst, ja, dann hast du plötzlich nochmal ein Thema, dass die dir auch nochmal ranrücken. Du hast dann 1 bzw. 2 Punkte weniger, die hätten 4 Punkte mehr in Kombination. Und so waren die beiden Unentschieden nicht wertlos, wenn auch natürlich zu wenig. Aber wenn du die beiden verlierst, dann hängst du wirklich nochmal unten drin. So habe ich das Gefühl, dass wir eigentlich, wenn es jetzt nicht ganz dumm laufen sollte, so ein bisschen da zwischen 10 und 14 irgendwie austrudeln werden wahrscheinlich.
Ja, und ich glaube, das ist auch in Ordnung. Also, es ist so, ja, also, ich will jetzt das Thema nicht ganzheitlich aufmachen. Ich glaube, dafür ist gerade einfach auch nicht der richtige Zeitpunkt. Wir werden mit Sicherheit irgendwann nochmal die Saison versuchen zu bewerten. Und dann wird es auch auf so Spiele wie Köln jetzt ankommen, wo man natürlich jetzt sagt, okay, irgendwie ist es zu wenig ein 3 oder so ein Unentschieden als solches. Aber dennoch liegst 2-mal hinten zu Hause, weißt genau um die Wichtigkeit des Spiels, kommst trotzdem zurück, fightest dich rein und hast einfach für viele ein emotionales Erlebnis, wo du auch merkst, ey, Borussia bedeutet den Leuten richtig was. Und es ist eben nicht... ja, weiß ich nicht, du gehst dann blöd 2-1 unter und kriegst nachher Pfiffe vor der Nordkurve und irgendwie ist alles scheiße und musst dann aber dienstags in Saarbrücken alles reißen. So kann dieses 3-3 vielleicht ja auch irgendwie einfach dieses Gefühl geben, okay, ey, wir können was erreichen, aber wir müssen dann halt auch an der einen oder anderen Stellschraube ein bisschen mehr drehen. Sei es Rocco, der nach Einwechslung dann teilweise wild out of position gelaufen ist und einfach irgendwo blind am Flügel gedoppelt und getrippelt hat, wo gar keine Not war. vielleicht da auch einfach mitnehmen, dass man dann in Führung liegen ein bisschen kompakter ist, ein bisschen abgezockter ist. Das ist einfach auch ein Prozess dann, ja, aus solchen Spielen zu lernen langfristig.
Ja. Nimm allein mal die Unentschieden. Wenn du in Augsburg, Darmstadt, Hinspiel, Freiburg, Mainz, Heim, Köln, da sind schon 5 Freak-Spiele von 9 Unentschieden, die mir jetzt aus dem Stand einfallen, wo es immer bis entweder 3 oder 4 Mal hin und her ging, in der Nachspielzeit noch irgendein entscheidender Treffer fällt. Also es ist eigentlich von den 5 Unentschieden, die ich aufgezählt habe, hättest du 4 Spiele auch gewinnen können. Frankfurt dann bis zur 90. in Führung gelegen. Also die Saison insgesamt, das meinte ich so, als ich eben meinte, du kannst dich auf nichts verlassen. Du führst 3-1 in Augsburg, liegst dann 4-3 zurück, spielst 4-4, 3-0 in Darmstadt. Was es alles schon gegeben hat, 2-0 Führung in Dortmund. Also ein bisschen ist das so dieses Gefühl, was einen so ein bisschen ratlos zurücklässt. Aber wenn wir jetzt so langsam im sicheren Bereich austrudeln und dafür vielleicht nochmal in Heidenheim ungeschlagen bleiben, ja, dann muss man im Sommer gucken, wie man darauf aufbauen kann. Und dann kann ich mir auch vorstellen und hoffe auch, dass man da was findet, worauf man im nächsten Jahr gut aufbauen und sich verbessern kann.
Ich find's so geil und das beschreibt auch nochmal genau das, was wir eben gesagt haben, dass du jetzt davon sprichst, dass man in Heidenheim eventuell nochmal ungeschlagen rausgehen kann. Ich sag dir ehrlich, in meinem Kopf ist gerade nicht mehr Platz als bis Dienstagabend. Also ich habe...
Ja, sprechen wir über Dienstagabend, das müssen wir sogar noch. Also.
Ich weiß nicht, irgendwie habe ich, auf der einen Seite freue ich mich total und denke so, boah geil, wir haben so eine Riesenchance. Halbfinale nach Lautern, würde ich super gerne hinfahren, dann eine geile Auswärtstour machen, vielleicht sogar das Pokalfinale klar machen. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, scheiße, wenn wir da verlieren. Ich will ja nicht wissen, was dann passiert.
Boah, das wäre ein heftiger Schlag ins Kontor. Also ich muss sagen, vielleicht bin ich auch wieder hoffnungslos naiv, genau. Aber eigentlich habe ich mir das schon so ausgerechnet, Bayern und Frankfurt sind in Saarbrücken gescheitert, sind 2 Teams, die es da sehr auf Ballzirkulation, also Frankfurt unter Toppmöller auch auf jeden Fall, auf Ballzirkulation anlegen, die das fußballerisch lösen wollen. Und ich sage einfach, das kommt Borussia auch in gewissen Teilen zugute, dass man das gar nicht so geordnet und strukturiert angehen möchte. Dann fliegt auch mal ein Ball 40 Meter über den Platz. Dann wird mal eine Einzelaktion ausgepackt. Also dieser bisschen schwer zu durchschauender Ansatz, den wir fahren, könnte uns in Saarbrücken zugutekommen. Und ich, ja, also muss aufpassen, was ich sage, aber ich will mir nichts anderes vorstellen, als dass man das Ding zieht. Also das kommt da nicht in Frage, irgendwas anderes.
Also ich sag dir ehrlich, ich wäre auch vollkommen fein damit, wenn es nochmal in der 120.
Manikone
ist. Also ich würde es uns zutrauen. Es wäre, wie du eben schon gesagt hast, das nächste Freak-Spiel der Saison. Ne? Also das.
Es gab ja, also bis auf die Spiele mit Fünferkette gab es gefühlt nur Freak-Spiele. Ich kann mir an kein normales Spiel erinnern.
Okay, das heißt, wenn wir die Aufstellung sehen und uns sicher sind, dass es eine Viererkette ist, dann muss ich mich drauf einstellen, jetzt wird Krise.
6-5 nach 90 Minuten.
Geil, aber mit 3 Führungswechseln, ne?
Minimum. Ja, also das, keine Ahnung, aber das muss irgendwie, Hauptsache das Spiel findet erstmal statt, das ist schon mal die erste Grundvoraussetzung und dann, ja.
Wirst du hinfahren? Warst du beim ersten
ja,
Spiel?
Ja, tatsächlich. Also letztes Mal kurzfristig verhindert gewesen, deswegen passte mir das eigentlich jetzt ganz gut in den Kram und ich versuche mal mein Glück.
Also wenn es nicht klappt, dann fragen wir uns hinterher, woran halt gelegen. Dann würde ich schon mal sagen, dass du dann da warst auf jeden Fall. Ne? Wir wollen ja von dem Fall gar nicht ausgehen. Also ich meine, ich habe, glaube ich, dieses Jahr extrem Talent dafür, Dinge zu jinxen hier. Ich habe auch schon so
Jinx mal Halbfinale jetzt, komm.
Ja, ich habe so ein bisschen den Ruf innerhalb der Borussia Explained Caster Class Gruppe. Wenn ich was sage, was nicht gut ist, dann trifft das meistens ein. Deswegen sage ich heute einfach mal, Gladbach gewinnt pragmatisch 1-0 nach 90 Minuten.
Wer macht das Tor?
Boah. Jordan. Nach Vorlage von Skellys linkem Oberschenkel. Weil der ist prädestiniert dafür. Nein, aber ich sag, es wird so ein richtiges Arschtor. So, der Ball wird irgendwie, der wird reingespielt, zweimal abgefälscht und dann steht Jordan da am Ende und muss den Ball nur noch über die Linie drücken. So wird's.
Typisches Jordan-Tor.
Genau. Ja. Und das, und dann sagen wir alle, ja, da muss er aber auch stehen. Dafür ist er da. Und das, ha, obwohl wem ich es auch extrem gönnen würde, dass er einfach mal ein Tor macht und sich auch belohnt für seine derzeit überragenden Leistungen, ist Florian Neuhaus. Also du hast es eben schon angesprochen. Der macht so Bock momentan, was gar nicht nur diese Art und Weise, wie er Fußball spielt, sondern einfach auch, dass du ihm anmerkst, dass das mit Emotion ist, dass das mit Leidenschaft dahinter ist und dass der brennt für Borussia. Das sah ja zeitweise diese Saison auch ganz anders aus. Von daher, ja, Vorlage Neuhaus, Jordan 1-0. So wird's passieren.
Machen wir. Würde ich mitnehmen auf jeden Fall. Also ich kenne, glaube ich, niemanden, der es nicht nehmen würde. Außer der Saarbrücken-Fan, den ich kenne. Shoutout an der Stelle. Nein, aber ansonsten nehmen wir das doch, das 1-0. Und ja, an Heidenheim denkt dann nur ich diese Woche, ist auch okay. Ab Mittwoch vielleicht dann die anderen auch noch.
Genau, dann werdet ihr am Mittwoch, gibt es auch direkt die nächste Aufnahme dann zum Pokalspiel mit Möppi, Flo und eventuell Lukas. Wo ihr dann direkt den nächsten Podcast bekommt zum Pokalspiel. Hoffentlich dann mit sehr, sehr guter Laune bei den Jungs. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sind wir für heute raus. Um ja, jetzt nicht den Podcast noch verwirrender zu machen, als der Spielverlauf gegen Köln es schon war, würde ich sagen, Feierabend.
Vielleicht waren wir trotzdem verwirrender. Wir wissen es nicht. Schaut bei Twitter bzw. X auf Borussia Explained. Bei mir war heute Marc @zonalmark bei Twitter und ich bin Tobi @Bökelblock bei Twitter. Ja, danke für 1:02 eurer geschätzten Zeit und auf das 1:30 unserer geschätzten Zeit am Dienstagabend gut gestaltet werden. Schöne Woche euch, guten Start. Bis dann.
Ciao.
Das war super. Hab ich auch mitgemacht.